Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Team Weltherrschafts-Podcast. Team Weltherrschaft ist ein Zusammenschluss von diversen Kreativen, ob Streamende, ob MusikerInnen oder AutorInnen. Wir haben alles Mögliche dabei. Mein Name ist Esther Zockt, ich bin Musikerin und Streamerin und bei mir sind meine wundervollen Kolleginnen Drachi oder Drachenkraut und Mary aka Findelfuchs. Schön, dass ihr da seid.
Hey, hallo.
Und heute soll es ein bisschen über das Thema Open World Games gehen. Habt ihr viel Erfahrung mit Open World oder ist das eigentlich so gar nicht euer Genre?
Ich nehme mal das Mikro an mich. Ich liebe Open World Games. Also ich glaube so, ja, viele von denen, die es gibt, würde ich behaupten, habe ich gespielt oder zumindest auch mal gesehen. Also total. Ich bin mega Open-World-Fan.
Same. Also da gibt es ja auch echt ganze Reihen an Open-World-Spielen, wo es dann oft so ist, wenn dich der erste Teil gepackt hat, dass die 6 Teile danach auch in Ordnung sind und du die dann auch spielst und so. Und gerade für mich persönlich im Fantasy-Bereich gibt es da natürlich eine sehr, sehr große Auswahl auch an Open-World-Spielen. Und das ist für mich, glaube ich, auch so mein Lieblingsbereich.
Ja.
Ja. Ich spiele die auch super, super gerne. Und ich dachte auch schon so bei Drachi zum Beispiel, du spielst ja ganz viel so Medieval Fantasy. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass da ein Großteil der Games eigentlich Open World ist, oder?
Ja, habe ich auch das Gefühl. Also ich bin mal so ein bisschen die Liste durchgegangen und tatsächlich ist da echt ein ganzer Haufen dabei. Also da geht es ja eben los mit der ganzen Elder Scrolls-Reihe, der Witcher-Reihe, Elden Ring fällt da ja auch mit drunter, Dragon's Dogma jetzt Teil 1 und 2, Dragon Age Inquisition, das sind ja alles so Sachen, die ganzen Assassin's Creed-Teile, die ja auch teilweise eher so ein bisschen zum Teil medieval sind, je nachdem in welchem Bereich man ist, ne? Mal Piratik, mal ist man in Ägypten oder Griechenland oder in Skandinavien und das ist ja auch alles sehr, sehr fantasyreich und gerade im RPG-Bereich hat man da schon sehr, 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 sehr viel Auswahl. Das ist sehr großartig.
Da hast du auf jeden Fall auch schon einige von meinen Favoriten so genannt. Also ich bin ja zum Beispiel auch mit Elder Scrolls einfach groß geworden. Also Skyrim ist auch ganz weit oben bei meinen Lieblings-Open-World-Games. Was macht für euch ein richtig gutes Open-World-Game denn aus?
Ja, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man frei entscheiden kann, wo man hingeht. Also es gibt natürlich auch Open-World-Games, die dann so ein bisschen mehr einen roten Faden haben durch die Storyline. Bei Skyrim ist es ja einfach so, du läufst los, dir hast du deine Hauptquest, aber auf dem Weg zur Hauptquest kriegst du allein schon irgendwie 20, 30 Nebenquests.
Oh,
so.
Ja. Skyrim auch ein bisschen Pain manchmal.
Irgendwann weiß man einfach nicht mehr, was die Hauptquest war.
Nee.
Genau. Also so einfach wirklich dieses Gefühl zu haben, ich kann frei entscheiden, wo ich hingehe. Und wenn ich da leider in ein Gebiet komme, das mir hart auf den Öppel gibt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich konnte frei entscheiden, dahin zu gehen und auf den Öppel zu kriegen.
True. Erinnert mich an Elden Ring.
So. Definitiv.
Schon. Aber das ist genauso eine coole Sache, gerade wenn man halt wirklich über Quests redet, so. Ganz oft ist es eben so, man hat die Main-Quests und eben ein paar Seiten-Quests. Also das ist, finde ich persönlich, bei The Witcher 3 beispielsweise oder auch Teil 1 und 2 schon, sehr ausgeprägt, dass du eben ganz deutlich markiert hast, das ist deine Hauptquest, hier geht's weiter und alles andere ist nebensächlich so. Wobei da halt auch die Nebenquests eigentlich kleine Hauptquests sind, weil die einfach so großartig sind. Naja, jedenfalls, bevor ich da jetzt ausschweife, bei Skyrim oder Elden Ring ist es mir sehr aufgefallen, dass du eigentlich gar nicht so wirklich, also gerade bei Skyrim kriegst du viele Quests, aber wie du sagst, so diesen roten Faden zu haben, das ist auch innerhalb der Open-World-Spiele sehr, sehr unterschiedlich.
Ja. Für mich ist immer ganz, ganz wichtig, wie die Open World auch gestaltet ist. Ich finde, es gibt halt relativ viele Open World Games, wo die Welt sehr, sehr leer ist.
Ja.
Also, wo man irgendwie das Gefühl hat, man wird nur so für 2 Nebenquests irgendwie mal in irgendwelche Ecken der Welt geschickt, aber eigentlich musst du da gar nicht hin.
Ja, ja, das stimmt.
Und dafür im Gegensatz zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild oder so, das ist ja im Endeffekt ja auch ein Open-World-Game, da hast du halt, egal wo du hinläufst, du hast überall irgendwelche Tempel oder irgendwelche Dörfer oder Goblin-Camps oder sonst was, also überall findest du irgendwie was. Oder ganz, ganz stark ist das natürlich auch bei Red Dead Redemption 2. Da ist ja auch jede Ecke, die du irgendwie erkundest, ist ja belebt. Und ja, ich finde, das macht für mich ganz, ganz viel aus.
Ja, gerade auch, wenn man das Gefühl hat, es passiert nicht immer das Gleiche, sondern es passieren, du reitest ja bei Red Dead Redemption einfach durch die Gegend. Manchmal passiert random irgendein Ereignis. So, du läufst da irgendwie durch den Wald und plötzlich stehen da zwei Leute und streiten sich. So, und das hat für mich auch einfach so einen krassen Open-World-Flair, weil, wie du schon sagtest, die Welt, die wirkt dann nicht so starr, sondern total belebt. Und es gibt unterschiedliche Ereignisse, die zu unterschiedlichen Zeiten und ja, zu unterschiedlichen Tagen vielleicht auch passieren. Und gerade das ist ja auch so spannend, weil manchmal überrascht es einen sogar noch. So dieses, das habe ich ja noch nie gesehen. Was passiert hier gerade? Und das macht für mich Open World auch nochmal so richtig aus.
Ja, total. Das steigert auch massiv den Wiederspielwert, finde ich.
Ja.
Weil du halt wirklich die Möglichkeit hast, immer wieder was Neues zu entdecken.
Vor allem auch, das, was du sagst, erinnert mich gerade auch sehr an Baldur's Gate 3. Mhm. Ja, auch schon ein Spiel, worüber wir sehr viel gesprochen hatten, in unseren Favoriten des letzten Jahres beispielsweise. Und ich finde, das, was Baldur's Gate 3 sehr, sehr groß macht, ist natürlich auch erstmal die ganze Spielmechanik und die Nebencharaktere und so weiter, klar. Aber eben auch das, was Mary gerade gesagt hat, du findest halt hinter jeder Ecke irgendwie, da ist Action. So, du hast super viele Dörfer, die Schlag auf Schlag kommen. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Das hat mir in Dragon's Dogma 2 beispielsweise sehr gefehlt. Das spiele ich aktuell, kam auch vor kurzem raus. Und da ist mir direkt am Anfang sehr aufgefallen, gerade für Leute, die gerne viel erkunden, die Welt wirkt sehr eintönig und leer für mich persönlich, weil du eben unfassbar viel Zeit damit verbringst, in der Wildnis rumzulaufen und da ist einfach nichts. Da findest du zwar hinter jeder Ecke eine Höhle, aber in jeder Höhle sind dann die gleichen Monster gefühlt und du findest den gleichen Loot und so weiter. Und das, finde ich, macht es dann eher so ein bisschen eintönig. Also da brauche ich schon irgendwie ein Dorf, wo irgendwas Besonderes passiert ist. Ne? Also kann auch eine Kleinigkeit sein, aber man kennt zum Beispiel so eine klassische Quest aus The Witcher, als du dieser alten Dame eine Pfanne wieder besorgen musst. Total unsinnig, aber jeder kennt sie und es ist die beste Quest im ganzen Spiel. Sowas finde ich halt, sowas braucht man dann, um wirklich zu sagen, das ist ein Top-Game.
Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, um welches Game es da ging, aber es werden ja immer mal wieder so Stimmen laut, dass gerade sehr viele Games eine Open World kriegen, obwohl sie die eigentlich nicht brauchen. Und da habe ich irgendwann mal von der 40-Sekunden-Regel gehört. Die fand ich ganz interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein feststehender Begriff ist, aber da wurde halt erklärt, dass wenn ein Spieler quasi in irgendeine Richtung läuft vom Startpunkt aus, nach 40 Sekunden muss er irgendwas Interessantes finden. Und dann ist eine Open World halt wirklich gut. Das fand ich eigentlich einen total interessanten Ansatz, dass du halt eben nicht diesen Moment hast, wo du einfach 5 Minuten durch die Gegend läufst und irgendwie nur 2 Höhlen findest.
Stimmt, ja.
Ja, das stimmt. Ja, und wie Drachi schon sagt, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, ne, du musst jetzt nicht überall direkt ein Riesentheater haben, aber schon so Kleinigkeiten wie, oh, ich biege bei Skyrim ab und plötzlich stehe ich auf dem Elefantenfriedhof. Was, wo bin ich, was passiert hier? Oder eben so kleinere Camps und kleine Easter Eggs oder so, die man vielleicht auch finden kann, über die man sich freuen kann, wenn man die aus anderen Spielen kennt. Ist natürlich nicht überall gegeben, aber einfach gerade Open World lädt ja dazu ein, zu erkunden. Zu erkunden und in diese Welt abzutauchen. Und wenn du hinter jeder Ecke einfach immer das Gleiche findest, dann ja, wird es halt auch langweilig. So, und da einfach so ein bisschen was zu haben, hey, da an der Ecke habe ich das Gefühl, da steht eine shady Person rum, ne? Oder ah, ich weiß, in dem Dorf, da laufen lustige Hühner rum oder so. Irgendwas, so was einen dann irgendwie doch catcht und wo man sagt, ey, das habe ich bisher noch nicht gesehen.
Ja, das ist auch was zum Beispiel Baldur's Gate sehr, sehr gut macht. Ich versuche jetzt das alles so zu formulieren, indem ich und nicht zu spoilern, weil Mary hat ja Baldur's Gate gerade erst angefangen.
Danke.
Ich finde da zum Beispiel sehr, sehr stark, du findest oft einfach irgendwo Leichen, die du looten kannst, und die haben aber oft irgendwelche Briefe oder Bücher oder sonst was dabei, die dieser Leiche halt einen Charakter geben. Du erfährst halt plötzlich irgendwas über diese Person und es ist nicht einfach nur noch ein Lootpunkt.
Total, oder ein Gegenstand. Also wie gesagt, ich habe ja heute erst angefangen. Ich habe, keine Ahnung, 2-3 Stunden gespielt, davon die Hälfte Character Creator, man kennt's.
Klassiker.
Auch ein wichtiger Punkt für Open World, wenn wir es schon dabei haben.
Richtig, richtig. Da
können wir gleich mal drüber quatschen.
Genau, aber du läufst halt einfach irgendwo rum, du findest da irgendwie eine Leiche, untersuchst diesen Körper und findest einen Gegenstand mit, keine Ahnung, Medaillon, da steht für Papa drauf. Oder ein Brief oder ein Buch oder irgendwas, so etwas Kleines, wo man sich denkt, ach Mensch, vielleicht war das eine ganz coole Person, jetzt bin ich traurig. Das ist schon, das fühlt sich schon einfach richtig, richtig lebendig an. Also die Leiche nicht mehr, aber die Geschichte dahinter.
Ist es euch denn wichtig, irgendwie einen individuellen Charakter haben zu können? Oder könnt ihr ein Spiel genauso genießen, wenn man einen vorgegebenen Charakter bekommt, wie jetzt beispielsweise in The Witcher, fällt mir gerade spontan ein. Aber da gibt es ja noch andere Spiele, Open World, wo du einfach einen Charakter hast, den du spielst.
Also für mich geht beides, wenn es ein vorgefertigter Charakter ist, der wirklich Charaktertiefe hat. Das halt nicht nur Held XY quasi ist. Weil ich persönlich stecke in Open-World-Games viel, viel mehr Zeit als in normale Story-Games, eben weil ich sehr viel erkunde und sehr viel loote und so weiter. Dann will ich halt einen Charakter, an dem ich auch wirklich Spaß habe. Ob ich ihn jetzt halt selber erschaffen habe oder ob es ein vorgefertigter ist.
Ja, oder bestes Beispiel, wie du schon sagtest, ein Charakter, der wirklich Charaktertiefe hat. Der sich nicht so plain anfühlt wie, so, wir geben euch jetzt einen Charakter, einfach damit ihr schon mal einen Charakter habt. Eigentlich ist es egal, wie er aussieht und wer er ist. Hat für mich zum Beispiel Red Dead Redemption 2 unfassbar gut gemacht.
Ja. Wollte so ich gerade auch als Beispiel nehmen, ne? Ja.
So, du hast diesen Charakter und du begleitest den, ja. Du triffst für diesen Charakter Entscheidungen. Und mit jedem weiteren bisschen und Voranschreiten des Spiels findest du auch immer mehr über diesen Charakter raus. Also du hast nicht von vornherein die komplette Story hier, das ist dein Charakter, den du jetzt spielen wirst, sondern du begleitest diesen Charakter durch die Geschichte hindurch. Und das finde ich unfassbar schwierig. Aber wenn das gut ausgeführt ist, dann fühlt es sich auch mega an. So, und dann habe ich auch Bock, diesen Charakter kennenzulernen, auch wenn ich den vielleicht nicht erschaffen habe und dem so eine Hintergrundstory gegeben oder so. Aber wenn das so ins Spiel verwoben ist, dann ja, hat das einfach was.
Ja, da muss ich auch gerade wieder an Assassin's Creed denken. Da habe ich beispielsweise Black Flag auch von vorne bis hinten komplett durchgespielt, alles erkundet und so. Und da fand ich auch, du spielst dort quasi den Edward. Und der hatte jetzt gefühlt für mich persönlich keine immense Charaktertiefe, dadurch, dass du ja eigentlich jemand anderen spielst, der dann Edward spielt. Das war ja dann auch nochmal, ne, in Assassin's Creed geht es ja darum, für alle, die es nicht kennen, dass du quasi in so einer Spielsimulation bist und jemand ist quasi gedanklich in der Vergangenheit von einer historisch existenten Person, also ein Nachkomme von denen. So. Und das heißt, du findest etwas über dich selber als Charakter minimal raus und ganz viel über den Charakter, der deinen Charakter spielt. Und so. Finde ich auch ein sehr spannendes System. Aber trotz dessen, dass da nicht so die mega Charaktertiefe war, jetzt für mich persönlich, kann jeder anders sehen, aber da war es irgendwie die Reaktion, wie die anderen NPCs und so weiter auf den Edward reagiert haben und dass wir Freunde von ihm gefunden haben, Feinde von ihm gefunden haben, das hat auch, wie du sagst, Stück für Stück irgendwie den Charakter wieder nahbarer gemacht. Und wenn sowas gegeben ist, dann spiele ich auch sehr gerne einen vorgegebenen Charakter.
Ja, also sehe ich im Endeffekt genauso. Ich muss halt dazu sagen, wenn es einen Charaktereditor gibt, finde ich das immer sehr, sehr geil und steckt da halt auch einfach ewig viele Stunden rein.
Ich glaube, dass auch Baldur's Gate 3 war bisher das einzige Spiel, das ich kenne, wo du es dir hast aussuchen können, ob du einen quasi einen NPC spielen möchtest als Main Character oder dir einen eigenen erstellen magst.
Stimmt.
Also ich habe zumindest gerade auch nicht ein anderes Spiel parat, irgendwie, wo das so ist. Also ich persönlich habe es noch nicht so gespielt, dass ich einen NPC spiele. Ich habe bisher nur eigene Charaktere da gespielt, aber es ist sehr, sehr geil, dass du die Option hast.
Ja. Stimmt schon.
Wenn wir jetzt so die ganze Zeit quasi davon schwärmen, was so Open-World-Games gut macht, was macht für euch denn ein Open-World-Game schlecht?
Bei mir wäre es, glaube ich, ja, wenn das Open-World-Game mir tatsächlich die komplette Open-World gibt. So, das kann auf der einen Seite positiv sein, aber es kann vielleicht die eine oder andere Person auch einfach komplett überfordern. Wenn ich keinen roten Faden habe, aber ich werde zugeballert an jeder Ecke mit Quests, ne? So Beispiel eben Skyrim, ist ja mega geil, dass sich das alles so lebendig anfühlt, aber wenn das alles auf einen Haufen kommt und du hast plötzlich 20 neue Quests, eigentlich hast du auch schon wieder vergessen, was du gerade gemacht hast, machst dann irgendwas, liest dir irgendwas durch und bist, ach ja, dann mache ich jetzt erstmal das. Und nach so 30 Spielstunden ist man, was wollte ich hier eigentlich? Also das kann natürlich auch so ein bisschen, ja, übermannend sein, dass man vielleicht auch gar nicht so die Lust verspürt, schon mal weiterzugehen, sondern sich erstmal so ein bisschen abzuarbeiten in den Bereichen. Hat, wie gesagt, Positives und Negatives. Aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich persönlich sagen würde, okay, das, manchmal hat mich das auch überfordert.
Ja, ganz schlimm finde ich das, wenn du dann auch noch für jede Kleinigkeit Map-Marker hast. Wenn du irgendwie die Map aufmachst und quasi die Karte gar nicht siehst, weil so viele Markierungen drauf sind, irgendwie für jede Kleinigkeit. Das finde ich auch massiv überfordernd im ersten Moment.
Ja. Ist mir jetzt so noch gar nicht groß bei einem Spiel aufgefallen, persönlich. Was mich ein bisschen überfordert, ist auch, ähnlich wie Mary sagt, wenn die ganze Map schon aufgedeckt ist. Ja. So, was ich sehr, sehr liebe, ist, wenn du quasi mit deinem Fortschritt auch die Map weiter aufdeckst. Das habe ich in Elden Ring so sehr gefeiert. Da wurdest du auch reingeschmissen. So, du hattest gar kein, also im Prinzip sehr wenig roter Faden. Du hättest im Prinzip hingehen können, wo du willst. Du musst viel Item-Beschreibungen lesen und findest wirklich alle Schaltjahre mal ein NPC. Aber trotzdem hat Elden Ring eine sehr coole Lore. Und ich kam trotz fehlendem Quest-System im Endeffekt trotzdem sehr gut voran, weil es mir so sehr geholfen hat, diese Map quasi nach und nach aufzubauen und zu wissen, okay, was habe ich schon erkundet und was nicht. Und das finde ich, sowas mag ich auch sehr gerne. Was mich ultra erschlagen hat, war bei Elder Scrolls Online beispielsweise, das ist zwar ein MMO, aber halt dementsprechend unfassbar riesig, aber auch sehr, sehr riesige Maps können eigentlich auch angenehm sein, wenn sie halt ein bisschen aufgeteilt sind. Aber gerade bei Elder Scrolls Online war es halt so, dann hast du von irgendeinem NPC eine Quest bekommen am komplett anderen Ende der Welt und warst jetzt nicht sicher, ja okay, soll ich da jetzt schon hin? Ist das jetzt schon relevant oder soll ich die Map nach und nach aufbauen und so? Da war ich dann super schnell überfordert. Gerade auch ähnlich wie in Skyrim, wenn du super viele Quests auf einmal bekommst. Gefühlt war da der Questlog instant voll und du hast keine Ahnung, okay, aber was hat jetzt Priorität? Wo soll ich jetzt als erstes hin? So, kann ich schon verstehen, also das mag ich dann sehr gerne, wenn das klar auch ein bisschen aufgegliedert wird.
Mhm. Ja, total. Ich glaube, für mich ist noch ein gutes Beispiel Subnautica. Das hat mich am Anfang ein bisschen überfordert, aber einfach, weil ich so in dieser Welt gefangen war, dass ich manchmal einfach nicht zugehört habe, wenn da irgendwie so ein Questlog reinkam oder so. Aber das fand ich toll, weil du hast die Freiheit gehabt, egal wo du hin wolltest, auch hinzugehen. Natürlich gab es Bereiche, die sind ein bisschen gefährlicher, dass du dann gemerkt, oh, hier komme ich gerade noch nicht so weiter. Ja gut, dann erkunde ich jetzt erstmal die andere Ecke. Und dadurch, dass du diese, wie Drache auch schon sagte, diese unterschiedlichen Ebenen hast von, so, jetzt sind wir erstmal im seichten Wasser, dann wird es ein bisschen tiefer und dann geht's richtig runter. So, du hast trotzdem immer noch das Gefühl, du kannst frei entscheiden, hinzugehen oder hinzuschwimmen, zu tauchen, wohin du möchtest. Und mit dem Voranschreiten des Spiels und manchmal auch mit Spielzeit sind unterschiedliche Quests aufgeploppt. Dann sagt dir das Spiel, hey, untersuch das doch mal, aber du bist nicht gezwungen, das zu machen, jetzt direkt, damit du das Spiel weiterhin genießen kannst, sondern du kannst frei einfach noch weiter rumdümpeln, deine Base bauen, wenn du da Bock drauf hast und erst so in deinem Tempo dann so nach und nach die Sachen abarbeiten. Also das fand ich zum Beispiel auch großartig, wenn ich in meinem Tempo so ein Open-World-Game spielen kann.
Ja, total. Ich spiele tatsächlich Open-World-Spiele auch oft ein bisschen cozy-game-mäßig. Also ich spiele ganz oft Open-World-Games, während ich irgendwas anderes nebenbei mache. Also ob ich irgendwie ein YouTube-Video laufen habe oder einen Podcast höre oder sonst was. Dann habe ich einfach irgendwas nebenbei, wo eigentlich meine Aufmerksamkeit drauf ist. Und im Open-World-Game renne ich einfach nur von A nach B und mache irgendwie ein paar Nebenquests und so. Das ist halt auch immer sehr, sehr schön. Bei Subnautica zum Beispiel kann ich dir auch nur zustimmen. Was ich da auch sehr gut finde, ist dieses Prinzip, dass du halt für tiefere Meeresebenen auch andere Fahrzeuge brauchst. Dass du quasi ein bisschen leveln musst, um in die schweren Gebiete zu kommen. Aber es ist halt nicht direkt so, hier kannst du jetzt auf keinen Fall hin, weil im Zweifelsfall, wenn du es drauf anlegst, kannst du halt runtertauchen, dann geht halt deine Luft schneller aus.
Es gibt ja jetzt auch solche Spiele, die teilweise auch Multiplayer sind. Ich denke gerade so ein bisschen an Sea of Thieves, ist ja auch ein Open-World-Spiel. Und da hast du ja im Prinzip gar keinen roten Faden in dem Sinn. Da kannst du reingehen, du kannst halt Missionen machen, um irgendwie Gold zu verdienen oder deinen Piratenruf zu verbessern oder irgendwas in die Richtung. Und für mich persönlich fühlt es sich schon an, dass jede Insel mehr oder weniger gleich ist. Man hat sehr ähnliche Gegner überall, man findet dann seine Truhe da und das war's im Endeffekt. Und was ich da sehr großartig fand, als dann die DLCs oder die Upgrades rauskamen für beispielsweise die Fluch der Karibik-Quests, wo du dann dir endlich mal quasi selber hast aussuchen können, hey yo, ich will vielleicht einfach nicht nur so diese Missionen machen, die es in-game halt alle gibt und irgendwie alle gleich sind, sondern ich kann halt wirklich jetzt auch mal eine Story verfolgen mit tieferen Charakteren, mit NPCs, die wirklich einen Purpose haben so und einen Charakter irgendwie wirklich. Und gerade bei Sea of Thieves fand ich das alles relativ oberflächlich. Wobei man sagen muss, da natürlich auch der Fokus ein bisschen auf dem Miteinander lag oder liegt, weil es halt ein Multiplayer ist. So, ich glaube, da braucht man das vielleicht nicht so sehr. Was meint ihr dazu im Multiplayer, dass man charakterstarke NPCs hat, weil man ja eher mehr miteinander agiert?
Also ich finde an sich charakterstarke NPCs trotzdem noch wichtig. Ich finde aber quasi die Ausarbeitung der Welt an sich nicht ganz so wichtig, wenn es auf Miteinander ausgelegt ist.
Ja, total.
Weil du dann halt auch zu zweit die Welt erkundest und dann muss es halt nicht ganz so nicht ganz so kleinteilig sein.
Ich glaube, bei mir wäre es auch so, wenn ich nur fade NPCs habe, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr. Auch dann läufst du zwar auch zu zweit rum, aber irgendwann denkst du dir, wieder das Gleiche, so jetzt verkauft er mir hier cool, keine Ahnung, ja, und der nächste auch. Ja. So. Also da vielleicht auch mal auf einen Charakter zu treffen, wo beide Parteien sagen, holy moly, das ist mega interessant. Oder eine Person sagt, nee, das ist über, guck mal, der will uns über den Haufen, ne, über irgendwie vor den Karren pissen. Und der andere Person sagt, nee, Quatsch. Ne, so, dass du auch vielleicht die Chance hast zu diskutieren über einen Charakter. Ob man den jetzt gut findet oder nicht. Also so ein paar interessante Charaktere am Start zu haben, das ist schon ganz cool. Ich hatte das jetzt in Enshrouded tatsächlich. Das ist noch im Early Access. Da passiert noch sehr, sehr viel. Aber dafür, dass es im Early Access-Status ist, kannst du sehr, sehr, sehr viel machen. Du hast da auch diese 5 NPCs, die du eben von vornherein befreien kannst. Es wird dir halt gesagt, hey, die gibt es irgendwo. Such sie. Und mit diesen NPCs und auch mit den Questlogs, die es in der Welt gibt und diese NPCs, die vielleicht, weiß ich nicht, ne, das ist jetzt nur geraten, ich habe es noch nicht durchgespielt, oder ich will ja auch nichts groß spoilern, aber mit Tagebucheinträgen und mit Büchern und dadurch lernst du die Welt kennen. Finde ich auch ein sehr spannendes Konzept, dass du nicht so viele NPCs hast, wie jetzt zum Beispiel in Skyrim, da kannst du einfach jeden anlabern. So, und dann sagen dir 3 Leute, ey, ja, ich habe einen Pfeil ins Knie gekriegt. Ah. So. Und da hast du eben das komplette Gegenteil. Ne? Die Welt, die ist gar nicht mehr so belebt und du hast nur ein bestimmtes Kontingent an tatsächlich existierenden NPCs und den Rest findest du halt über entweder Quests oder diese Tagebucheinträge und so raus. Finde ich zum Beispiel auch spannend. So mit wenig zu arbeiten und trotzdem bekommst du viel raus.
Da gibt es halt storymäßig auch Sinn, ne?
Ja, total. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Das ist halt, das ist für mich auch tatsächlich ein Punkt. Die Open World muss halt irgendwie storymäßig Sinn ergeben. Also ich habe halt auch schon Spiele gespielt, wo die Open World an sich echt cool gemacht ist, wo ich mir aber denke, die Hauptstory, die ich ganz am Anfang vom Spiel kriege, ist eigentlich so dramatisch und gibt irgendwie so eine Dringlichkeit vor. Warum sollte mein Charakter jetzt irgendwie links abbiegen und in irgendein random Dorf laufen, wenn irgendwie eigentlich gerade, keine Ahnung, seine Familie in Todesgefahr ist? Also das ergibt halt manchmal nicht so richtig Sinn, auch wenn die Welt schön gestaltet ist. Und das macht es für mich dann auch wieder ein bisschen kaputt.
Ich bin gerade noch am Überlegen. Ich hatte das, glaube ich, auch bei Horizon Zero Dawn. Da ist das unfassbar gut gemacht, weil sich die Welt, trotz dass du nicht extrem viele NPCs hast, klar, du hast so ein paar Gruppierungen, so wodurch du auch die Welt so ein bisschen kennenlernst und hey, was passiert hier eigentlich? Aber mit jeder voranschreitenden Quest hast du halt immer mehr über die Welt gelernt. Und es waren auch nicht immer NPCs, sondern vielleicht so kleine Audiodateien oder auch Briefe oder Bücher, die du finden konntest. Und das hat die Welt auch so lebendig gemacht. Auch mal was von jemandem zu finden, der die Welt erlebt hat und jetzt vielleicht gar nicht mehr da ist. Und das fand ich so unfassbar spannend, weil du teilweise auch die Welt beschrieben bekommst, wie sie jetzt gar nicht mehr ist. So, ne? Die ist auch vorangeschritten und hat sich verändert. Das finde ich auch unfassbar spannend, dass du eben vielleicht eine Welt auch beschrieben bekommst, die du gar nicht mehr bespielst, sondern mittlerweile ist sie komplett anders. Und du kannst jetzt nur über diese Questlogs herausfinden, so Stück für Stück, wie kam es dazu und warum war das vorher alles so und warum ist es jetzt so? Finde ich auch sehr spannend. Also gibt schon coole Konzepte, wie man das irgendwie aufsetzen kann.
Tatsächlich, also auch bei Horizon, auch diese Brutstätten ganz cool, die du erkunden kannst, weil du dann tatsächlich von deinem Main-Character Audio-Informationen bekommst. Also die redet dann im Endeffekt mit sich selber und überlegt halt, was es mit diesen Brutstätten und so auf sich hat. Dadurch wirkt die Story auch sehr, sehr lebendig.
Das erinnert mich auch gerade sehr an The Forest beispielsweise. Dort hast du gar keine NPCs. Die sind entweder tot und haben, keine Ahnung, so einen Tennisball im Mund oder
das war George.
Vielleicht kriegst du noch einen Namen raus, so von dem, aber that's it. Und ansonsten hast du halt mit Kannibalen zu tun. Und das finde ich super interessant, weil am Anfang wirkt es so, als wäre es halt einfach irgendwie so ein Survival-Game. Und es macht auch furchtbar viel Spaß, dass du sehr viel Zeit in Base bauen und Erkundungen stecken kannst. Und aber in jeder Höhle findest du halt irgendwas. Und das war so geil. Jede Höhle in The Forest gibt dir entweder nochmal geiles Material an die Hand, wie eine Kettensäge oder irgendwas, was dich weiterbringt. Ein besserer Bogen oder Axt und so. Oder immer Kassetten. Du findest da quasi Kassetten, wo Leute auf Band gesprochen haben, was auf dieser Insel passiert ist. Das heißt, Stück für Stück erfährst du mehr über die Story. Und wenn du mal alle Höhlen dann durch hast, die auch nicht zu weit entfernt sind voneinander, das fand ich sehr geil bei The Forest, jedenfalls im ersten Teil. Du konntest super viel erkunden, aber warst halt auch schnell wieder bei der Base und es war nicht so mega, mega riesig. Das fand ich sehr großartig. The Forest auch wirklich, habe ich hart gefeiert. Eins der coolsten Spiele, die ich irgendwie so in letzter Zeit gespielt habe. Und dann am Ende hast du halt quasi die große Story. So am Ende hatten wir echt eine krasse Story, wirklich im Endeffekt. Und das war ziemlich cool, da die Kombination einfach zu sehen.
Wenn sich plötzlich so alles zusammenfügt.
Ja, genau. So, du fragst dich am Anfang, ja, was ist da los? Einfach eine Insel mit Kannibalen, cool, lol, let's go. Und dann am Ende aber rauszufinden, was da abging, ist schon nice. Sowas mag ich auch.
Ja.
Also wie du sagst, funktioniert auch sehr gut, ohne NPCs hinzustellen.
Ja.
Das ist sehr nice.
Was ich tatsächlich auch immer sehr, sehr cool finde, ist, wenn du in der Welt rumläufst und halt Nebenquests findest, die im Endeffekt einfach nur Nebenquests sind, wodurch du aber tatsächlich Vorteile in der Hauptquest kriegst. Also ob es jetzt eine Ausrüstung ist, die dir irgendwie hilft oder so, die du bekommst, anstatt einfach nur EP zu sammeln. Oder dass, wenn du irgendwie in irgendeiner Nebenquest einen NPC rettest oder so, dass der im Endkampf vielleicht auftaucht und dir plötzlich hilft. Ja. Solche Sachen. Das machen ein paar Spiele inzwischen echt richtig gut. Und das gibt mir halt auch nochmal einen Anreiz, die Open World zu erkunden, weil ich weiß, es hilft mir im Endeffekt bei der Hauptquest.
Voll. Ja. Das ist so geil. Ganz kurz, das erinnert mich auch an eine Szene aus Dragon's Dogma, dem ersten Teil. Da triffst du einfach in der zweiten Stadt oder so random eine Händlerin, aber so eine fahrende Händlerin. Und die hat dann legit einfach Stunden später in irgendeiner anderen Stadt plötzlich mit Teil deiner Hauptquest einen Strang, wo du dir so denkst, das war doch einfach nur eine random Händlerin. Und ich finde, genau das macht eben auch dieses Spiel wieder so lebendig und so zusammengehörig, dass die Charaktere wirklich einen Sinn haben in dieser Welt. Das war sehr cool.
Das ist dann halt auch deutlich immersiver.
Ja, irgendwie. Genau. Ja. Voll.
Ja, und wie gesagt, da fühlt es sich halt lebendiger an. In Red Dead Redemption hast du zum Beispiel ja auch einige Charaktere, die dir immer wieder mal begegnen. Und dann hast du welche, die sind so einmal da und dann sind die einfach weg. Und man ist so, der war aber schon ein bisschen shady. Und einfach 12 Millionen Stunden später, die du im Spiel verbringst, ist diese Person, mit der du vielleicht zwei Sätze irgendwie ausgetauscht hast, plötzlich urstwichtig. Und das finde ich halt auch so cool. So dieses, hey, manchmal sind es Zufälle, dass du eben auf diese Person triffst. Und genau das macht es ja auch einfach so lebendig, so dieses Jahr, ich gehe in der Stadt einkaufen und treffe zufällig eine Freundin, die ich eigentlich nächste Woche dann auch zum Spieleabend sehen wollte. Ja, lustig. So, und dann trifft man sich später ja wieder und ja, so Kleinigkeiten, wo man sagt, hä, ist ja lustig, jetzt habe ich den hier eben getroffen, so, und jetzt bin ich hier in der Stadt und jetzt muss ich dem hier helfen, seine Eier nach Hause zu tragen. Okay, das klang jetzt irgendwie für mich
ganz. Es ist ja Ostern.
Ja, genau. So, ja. Einfach, ja, manchmal so diese Kleinigkeiten, die die Welt eben total lebendig gestalten.
Und die ändern auch teilweise die Beziehung zu den NPC, finde ich. Also wenn du irgendwann einen NPC wieder triffst und der wirklich quasi auch in seinem Leben vorangeschritten ist und vielleicht ein paar Sachen geschafft hat, von denen er dir vorher erzählt hat, freut man sich ja auch irgendwie für die.
Total.
Also obwohl es einfach nur ein programmierter Charakter ist.
Ja, das stimmt.
Das fand ich bei Elden Ring auch total toll. So dieses, du triffst auf einen NPC und du denkst dir, oh ja, mein Gott, den verhaue ich jetzt. Der hat eine richtig gute Robe an. Und später ist man so, scheiße, warum habe ich das gemacht? Jetzt findet er mich kacke. So, das ist eigentlich wichtig, ich muss mit ihm reden und der zeigt mir jetzt halt den Stinkefinger. Mist. So dieses, dass deine Entscheidungen eben auch einen Impact auf diese Welt haben und wie diese Welt auf dich reagiert. Bei Red Dead Redemption zum Beispiel auch, dass du entscheiden kannst, boah, ich bin hier voll der harte Knast, boah, ich keule einfach hier um die Ecke, kommt da irgendwie um. Oder du sagst, okay, nee, ich versuche ein bisschen zu helfen und die Welt reagiert darauf. Ja, also wenn du jemandem hilfst und du triffst ihn später irgendwie mal wieder, der sagt, hey, ey, danke, dass du mir geholfen hast. Komm mal ran, ich gebe dir ein Bierchen aus oder so. So, und wenn du den da über den Haufen geritten bist, so, du klaust dem das Geld, ja, natürlich holt er dann die Sheriffs in der nächsten Stadt. Und das ist halt einfach, ja, liebe ich, wenn die Welt auf die Entscheidungen, die man trifft, auch reagiert und sich das dadurch eben total real, also was heißt total real, aber so ein bisschen realer anfühlst. Ja. Dieses, das, was ich tue, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf alles, was um mich herum passiert.
So eine Art Karma-System quasi.
Ja, genau.
Auch, dass du dir so ein bisschen aussuchen darfst, wenn du gerade in einem Ort bist oder an einer Stelle, wo du sagst, boah, ist eigentlich voll spannend hier, eigentlich voll cool, dass du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, hier bleibe ich mal ein Weilchen und mache ein bisschen Nebenquests und quatsch mal die Leute an. Das fand ich bei Cyberpunk auch ganz nice. Da habe ich nicht so lange gespielt, aber gerade am Anfang ist mir aufgefallen, du hast die komplette Welt auch für dich offen, du kannst die Gassen entlang laufen und da sind halt auch wirklich Dinge. So, es ist nicht einfach nur eine leere Gasse, sondern da ist was, so, da ist Leben und dann triffst du da plötzlich Leute und die laden dich in einen Club ein, dann bist du in diesem Club drin und wolltest eigentlich ganz woanders hin, aber der Club ist eigentlich ganz nice und dann bleibst du da und dann gibt dir der Barkeeper noch eine Quest und so, und dass man so zufällig auf solche solche Sachen auf einmal trifft, womit man gar nicht gerechnet hat. So, das macht für mich auch ein gutes Open World aus.
Ich kann mich teilweise besser an Sidequests erinnern von Spielen als an die Hauptquests.
Ja.
Total.
Ja, und Ambiente finde ich immer sehr wichtig. Gerade wenn man in der Open World einfach viel erkundet, finde ich das Schönste, wenn du eine super Aussicht mal hast und die genießen kannst. Die Musik dazu muss passen, dass du wirklich das Gefühl, also so diese Emotionen auch rübergebracht werden in dem Ort, in dem du dich gerade befindest. Das ist für mich immer das Wichtigste eigentlich fast schon, dass so ein Spiel das Ambiente richtig rüberbringen kann.
Ja. Da hat mich tatsächlich Elden Ring sehr überrascht. Das ist ein Spiel, da hätte ich eigentlich nicht wirklich Ambiente erwartet, aber es hat sehr, sehr viel davon.
Das stimmt.
Ja, gerade weil du auch, wie Drach ja auch meinte, diese musikalische Untermalung hast. Ne? Also wenn du in irgendeiner Gruft rumschleichst, dann ist es so ein bisschen düster. Du hast manchmal gar nicht so viel Musik, sondern eher so die Geräuschkulisse von bröckelnden Steinen. Oder ne, du hörst dann im Hintergrund da irgendwelche Kreaturen ächzen. Und dann läufst du irgendwo durch die Pampa, grüne Wiese und du hast so eine ganz, ganz seichte Musik. So, das macht manchmal echt unfassbar viel aus.
Total. Soundtrack ist ein ganz, ganz großer Punkt. Aber allgemein bei Spielen, für mich zumindest.
Ja, absolut. Voll.
Was würdet ihr denn sagen, wenn jemand noch gar keine Open-World-Spiele gespielt hat? Was sind eure Top 3, die ihr jedem empfehlen würdet, mal zu spielen?
Ich glaube, also was heißt Top 3? Also ich bin gerade im Überlegen, vielleicht dann 3 verschiedene Arten von Open World zu nehmen, damit man rausfindet, was ist so sein Stil. Weil ich kenne viele Leute, die erkunden an und für sich schon gerne, aber halt nicht nur so komplett. So, die wollen schon auch ein bisschen mehr Story mit dahinter und sowas. Und da muss man so ein bisschen rausfinden, was so sein eigener Stil ist. Also ich glaube, wer es ein bisschen cozy mag, da würde ich Legend of Zelda Breath of the Wild irgendwie empfehlen. Das fand ich sehr, wirklich, das war für mich so ein Spiel, das hat mir solche Coziness gegeben. Du kannst dich abends einfach mal ins Feuer setzen, was kochen und so weiter. Es ist angenehme Musik, aber es gibt auch Action und so. Das war sehr cool mit verschiedenen Biotopen, die du dann erkunden kannst. Oder das war sehr schön. Und für Leute, spielt The Witcher. Also, das hat, glaube ich, alles, was es, also es hat alles. Da hast du wirklich du hast die NPCs, die reinschallern, du hast die Charaktere, du hast die Story, die Musik, die Welt. Das ist also für mich absolut das Beste. Und Elden Ring hat halt diesen Challenge-Faktor. Elden Ring habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe davor noch nie einen Souls-like gespielt. Und es ist sehr knackig, aber gerade dieses keine richtigen Quests zu haben, sondern irgendwie in dieser Welt zu sein und dir selber Gedanken zu machen, okay, wo gehe ich hin, was mache ich jetzt, mit wem spreche ich, aber mit wem kämpfe ich, was kann ich noch erkunden? Gerade Elden Ring hat mich auch enorm gepackt. Das kann ich auch sehr empfehlen. Voll.
Ja, ich glaube, bei mir sind, um nicht alles auch doppelt und dreifach zu sagen, weil ich glaube, Elder Scrolls, da sind wir alle so ein bisschen mit groß geworden auch. Aber für mich ist so eins der Top-Spiele tatsächlich Subnautica. Mir hat das Spiel so unfassbar gut gefallen. Es hat mich gut begleitet und es hat mehr Story, als man denkt. So, man denkt sich da vielleicht auch, oh, hey, ja, so ein bisschen Survival. Ja, du hast den Survival-Faktor, aber du hast auch unfassbar viel Story, die du entdecken kannst, so wenn du möchtest. Ähnlich bei mir auch Horizon Zero Dawn. Einfach, ach, keine Ahnung, da ist für mich alles zusammengekommen. Ich liebe zum Beispiel aber auch Sci-Fi sehr. Deswegen hatte so dieses dystopische, apokalyptische Szenario auch für mich einfach einen sehr großen Wert von, was ist in der Welt passiert, dass es jetzt dazu gekommen ist. Und du begleitest einfach tolle Charaktere. Du hast die beste Musikuntermalung, die du dir vorstellen kannst, hast epische Kämpfe. Das ist für mich wirklich alles so als Paket zusammengeschnürt. Und Red Dead Redemption. Also ganz klare Empfehlung, wenn man Bock auf Wilden Westen hat. Also es fühlt sich wirklich an wie Wild West. So geil. So, und wenn man keinen Bock hat, sich einen eigenen Charakter auszudenken und einfach Bock hat, drauf loszulegen und einen schon vorhandenen Charakter zu begleiten und zu sehen, hey, was erlebt dieser Mensch, dann volle Möhre rein da.
Ja. Ich würde es tatsächlich auch so ein bisschen aufteilen, quasi wie Drachi das auch gerade sagte. Ich würde zum Beispiel gucken, wenn ich wirklich jemandem ein Spiel empfehlen will mit schwierigen Kämpfen, also was wirklich fordernd ist, wäre ich auch bei Elden Ring auf jeden Fall. Wenn es eher Richtung cozy sein soll und man hat wirklich jede Freiheit, wäre Skyrim. Ich finde, jeder sollte irgendwie Skyrim mal angezockt haben. Und sonst, was so Immersion angeht, wäre es wahrscheinlich auch am ehesten Red Dead für mich oder Witcher. Ich finde, auch Witcher kriegt die Immersion sehr, sehr gut hin. Also Witcher 3.
Ja. Was ich bei der Assassin's Creed-Reihe sehr bemerkenswert finde, ist, dass sie jetzt schon einige Games draußen haben und wirklich jedes einzelne, was ich jetzt so kenne vom Hörensagen, ne, Odyssey oder Origins, Black Flag, Valhalla, das sind so die mir auf Anhieb einfallen, dass die in bestimmten Welten spielen und sie diese Welt einfach so unfassbar geil rüberbringen. Wie gesagt, du fühlst dich, als wärst du im Ägypten oder in Griechenland oder in Island oben oder wirklich voll in der Karibik. Und die schaffen das, wirklich jede Einzelheit darin umzusetzen. Nicht nur die Charaktere, die Art der Kostüme, wie sie gekleidet sind, wie sie sprechen, was für ein Dialekt sie haben. Also Assassin's Creed, finde ich, hat das auch echt heftig gemacht. Ich bin ein riesen Black Flag Fan, weil du allein, wenn du über die Dächer von Havanna schaust und springst und so weiter, du fühlst richtig diese Wärme und fühlst dich wirklich so vor Ort, als wärst du auf Kuba. Und also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist halt auch ein ganz eigenes Spielprinzip, so Assassin's Creed, ne? Hat manchmal auch relativ ähnliche Sidequests, muss man sagen. Da musst du hier und da jemanden beschatten und zuhören, was der so sagt. Da musst du da eine Taube finden, die dir einen Assassinenauftrag gibt. Dann hast du 10 Leute mal getötet. So. Also es kann sich auch schnell wiederholen so. Aber an und für sich ist die Welt halt einfach wunderschön.
Assassin's Creed muss ich definitiv noch ein paar spielen. Also ich habe ganz, ganz lange vor dieser Reihe zurückgeschreckt, weil ich ein Mensch bin, ich spiele gerne in Reihenfolge. Und dann waren aber schon irgendwie 6 Assassin's Creed-Spiele raus. Und ich dachte mir halt, okay, ich muss eigentlich vorne anfangen. Mm, aber die ersten Assassin's Creed, da ist die Steuerung halt noch so murks, dass ich irgendwie nicht so richtig Lust hatte, damit anzufangen. Und anstatt, dass ich dann einfach mit den Spielen angefangen habe, auf die ich Bock habe, habe ich sie halt gar nicht gespielt. Und ich habe jetzt letztens erst das erste Mal irgendwie Assassin's Creed so richtig gespielt. Da muss ich eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr reingucken.
Ja, ich musste gerade dran denken, als du Assassin's Creed gesagt hast und irgendwie musste ich dann auch an Skyrim denken, was so Open-World-Games irgendwie auch enorm ausmacht, sind Bugs.
Ja,
ich weiß nicht. Also ich glaube gerade Open-World-Games, dadurch, dass du so eine riesige, ja, so ein riesiges Level-System und eben etliche Regionen hast, die sind teilweise so bugbehaftet, aber auch manchmal sehr kultig. Also ich wurde noch nie von einem Drachen mit Feuer angepupst in Skyrim schon. So, oder dass da der Bauer reinkommt und der rührt mit der Axt und den Holzscheiten dran da im Topf rum. So, ach, so das Kleinigkeiten, stimmt, die das irgendwie stimmt auch irgendwie nochmal besonders machen.
Wie ja, oft stimmt Plötze bei mir in Witcher 3 irgendwo festgebackt ist. Großartig. Ja. Gibt's denn irgendwelche kommenden Open-World-Spiele, auf die ihr euch freut? Also was mir zum Beispiel direkt einfällt, ist das Gothic-Remake.
Oh,
das ist ja im
ja
Endeffekt auch Open-World.
Soll das Open-World? Ah, krass.
Also zumindest so zum Teil ist es Open-World, ja.
Stimmt, doch. Ich habe diesen Teaser angespielt, der hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber da hat man jetzt noch nicht so mega rausgucken können. Aber es fühlt sich Open World an, das stimmt schon.
Ja, ich warte einfach nur, dass Enshrouded fertig wird. Also für mich ist das gerade ein Spiel, das mir super viel Spaß macht und das auch so irgendwie alles hat von, du kannst hingehen, wohin du willst. Und Level macht keinen Unterschied, außer dass du vielleicht ein bisschen mehr verhauen wirst als an anderen Stellen. Und ich freue mich drauf, zu sehen, was die Entwickler und Entwicklerinnen machen. So, es ist jetzt schon für mich ein sehr, sehr rundes Game, auch wenn es natürlich wie jedes Early Access Game noch einige Bugs hat und eben zum Teil noch gar nicht fertig, Regionen sind noch nicht bespielbar. Aber da freue ich mich drauf. Also ich freue mich drauf, jetzt dieses fertige Spiel zu sehen und aufzuschauen, kann man vielleicht noch mehr NPCs finden oder eben mehr Sachen, die einem mehr über die Welt ja so beibringen. Ja, da freue ich mich sehr drauf.
Bei mir, ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen auf das Witcher 1 Remake.
Oh, stimmt, das kommt
ja. Ich habe den ersten Teil gespielt, der kam gleich 2007 oder so raus. Der war nicht wirklich Open World, also du hattest schon auch immer die Möglichkeit, zu vorherigen Orten zurückzugehen, so. Deswegen weiß ich nicht, würde ich es eher so semi-Open World nennen, aber es war halt schon sehr geleitet, so. Aber sie haben schon angekündigt, dass der erste Teil des Remake auf jeden Fall Open World sein soll und ich bin so sehr gespannt, wie sie das dann gemacht haben, ne, mit den bestehenden Orten und dann vielleicht neue Orte mit dazu, maybe, wie groß das alles werden soll oder trotzdem recht klein, aber dafür Open World, da bin ich mega gespannt drauf, weil auch Teil 1 war absolut großartig. Und ja, es sollen zwar auch 3 komplett neue Witcher-Teile rauskommen, also eine komplett neue AAA-Reihe, das hat aber nichts mehr mit Geralt zu tun und der Hauptstory, die wir bisher kennen. Deswegen bin ich da, glaube ich, erstmal ein bisschen offen. Ich freue mich mega drauf. Aber ich glaube, das Witcher 1 Remake, das wird ein richtiger Banger. Da freue ich mich sehr, sehr drauf.
Da bin ich auch echt gespannt. Das hatte ich schon wieder komplett aus den Augen verloren, dass das ja auch angekündigt ist.
Das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre so. Aber darauf fieber ich so ein bisschen hin. Das wird großartig.
Ja. Und Elder Scrolls 6.
True.
Freue mich auch sehr drauf, einfach nur mal, um diese Nostalgie zu haben.
Das wird wahrscheinlich auch noch Jahre dauern, aber es ist ja offiziell in der Entwicklung, von daher.
Das heißt ja nichts.
Okay, aber wir sind tatsächlich auch so langsam am Ende angekommen von der Zeit. Ich würde dann jetzt mal zur Zuhörendenfrage quasi übergehen. Wir hatten ja auf Instagram gefragt, was so eure Fragen zu Open-World-Games sind. Und Tito hat gefragt, was war das letzte Open-World-Game, das ihr wirklich so richtig genießen konntet?
Esther, was war denn deins?
Ich glaube einfach, zeitlich gesehen, das letzte, was mich so richtig geflasht hat, wenn man jetzt Baldur's Gate auslässt, weil das flasht mich immer noch. also da bin ich ja einfach immer noch drin, das habe ich immer noch nicht durch. Sonst ist es tatsächlich Elden Ring bei mir. Weil ich nicht erwartet hätte, dass mir ein Souls-like so viel Spaß macht. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht der Mensch für knifflige Kämpfe oder so. Da bin ich eigentlich sehr schnell frustriert. Aber dadurch, dass alles andere an diesem Spiel so passte für mich, konnte ich quasi auch mit dem Souls-like-Aspekt so gut umgehen, dass mich dieses Spiel sehr, sehr begeistert hat.
Ich glaube, da muss ich mitgehen. Weil ich habe auch nie wirklich Souls-like gespielt, beziehungsweise ich habe es versucht, habe dann irgendwann aufgegeben. Und mir wurde das tatsächlich empfohlen. Es sei einsteigerfreundlich und hey, probier das doch einfach mal. Und nachdem ich mich damit abgefunden habe, dass ich keinen Quest-Log habe, sondern alles selber aufschreiben muss, was mir irgendeine random Person so auf dem Weg mitgibt. Und ja, so die ersten Stunden, die waren noch ein bisschen zäh für mich. So dieses, oh shit, keine Ahnung, du gehst irgendwo um die Ecke und wirst einfach von einem Drachen umgeballert. So, huch, was passiert hier? Aber wenn man da mal drüber hinaus ist und dann so sieht, eigentlich ist diese Gegend ganz interessant. Ich glaube, das hat mich auch am meisten gepackt. Und da habe ich auch bis zum Ende im ersten Run, glaube ich, über 300 Stunden gehabt. Also, ja.
Krass. Habe ich aber schon viel Gutes von gehört. Zusätzlich zu meiner eigenen Erfahrung. So. aber habe ich schon von vielen gehört, dass auch wenn sie nichts mit Souls Lake groß am Hut hatten, Elden Ring sie doch sehr gecatcht hat. Und ehrlicherweise bin ich froh drum, dass es nicht so Classic Souls Lake war, weil ich habe nach Elden Ring Dark Souls 3 angefangen und das fand ich schon eher sehr geleitet durch die Welt. Und in Elden Ring war das absolut Großartige, dass du halt immer die Möglichkeit hattest, nochmal rauszugehen, nochmal woanders diese Runen zu farmen, nochmal andere Orte zu erkunden, bevor du irgendwann später dann zu dem Boss gegangen bist. In Dark Souls wirst du da schon auch mehr oder weniger ein bisschen hingepusht.
Ja, das ist deutlich linearer.
Ja, genau. Deswegen hat mich Dark Souls tatsächlich gar nicht so sehr gecatcht. Aber ich bin gerade die ganze Zeit im Überlegen, wenn wir wirklich jetzt zeitlich gesehen überlegen, was war das Letzte? Ich glaube, da lag The Forest noch nach Elden Ring. Also gecatcht im Sinne von, das war ein Spiel, was halt immer ging. So, wo du dich immer drauf gefreut hast, weiterzuspielen und so. Und wo du sehr viele Stunden drin verbraten hast. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich The Witcher seit 3 Jahren am laufenden Band spiele. Das heißt, weiß ich jetzt nicht, ob man das quasi als letzten Timestamp irgendwie mit reinzählen kann. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was mich halt komplett geprägt hat. Also All-Time-Favorite. Aber so zeitlich gesehen war das letzte wahrscheinlich The Forest. Und natürlich Baldur's Gate 3, aber da bin ich ebenfalls noch nicht fertig. Aber das war auch, das kam ja letztes Jahr im August raus. Seitdem auch absolut gehuckt. Sehr, sehr, sehr großartiges Spiel.
Das sind ja im Endeffekt auch einfach 3 Open Worlds, dadurch, dass du halt 3 Akte hast.
Ja.
Okay. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören an euch da draußen. Und ich würde sagen, wir sehen uns oder wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Aufnahme. Oder habt ihr noch abschließende Worte?
Spielt Witcher 3. Also es ist nicht ohne Grund, glaube ich, mit eins der besten Open-World-RPGs. Also es ist wirklich...
Es hat ja auch so viele Preise gekriegt.
Das ist zauberhaft, das ist grandios. Und vor allem das DLC hier. Blood and Wine und Hearts of Stone sind auch einfach gigantomanische DLCs.
Mhm, aber werdet mir nicht gwentsüchtig, Leute.
Ich fordere dich heraus zu einem Duell, Mary. Wir werden sehen.
Slap! Mit dem Handschuh, ich bin bereit.
Nee, mit den Gwindkarten.
Das heißt, weitere Abendplanung steht für nach dieser Podcast-Aufnahme.
Absolut, absolut. Schön.
Dann entlasse ich euch jetzt in eure Gwenzo und wir hören uns im nächsten Podcast.
Tschüss, macht's gut.
Ciao.
Baba.